Willkommen zu einem weiteren Channel 9 Video, diesmal zum Thema Skalierbarkeit in SQL Server 2012 und SQL Server 2014. Mein Name ist Rick Kutscherer, ich bin MVP für SQL Server und seit über 10 Jahren DBA in diesem Umfeld. Worum geht es heute in diesem Video? Es geht um Skalierbarkeit, es geht um In-Memory-Technologien und natürlich auch um Hochverfügbarkeit. Hier mit dem Fokus SQL Server 2012 und vor allem aber auch die Erweiterungen, die SQL Server 2014 hier gegenüber dem alten oder jetzt aktuellen SQL Server 2012 bietet. Hier am Rande sei noch erwähnt, weil es ein wichtiges Thema gerade im Umfeld von Hochverfügbarkeit ist, dass es natürlich auch immer um einen Support dahinter geht, den man für diese Produkte benötigt. Hier ist im Speziellen erwähnt der Microsoft Premier Support Vertrag, der natürlich auf SQL Server 2014 und die In-Memory OLTP Engine erweitert werden kann und erweitert wurde im Zuge vom Release von SQL Server 2014, mit dem man einen hochklassischen, hochgradig professionellen Support für seine Produkte bekommt und auch im Problemfall sehr schnell Lösungen und Unterstützung von Seiten Microsoft und Seiten des Herstellers zur Verfügung hat. In-Memory-Technologie. In der heutigen Zeit ist es so, dass Memory immer billiger wird, in größeren Mengen verfügbar wird. Man redet heute von Workstations mit 32 bis 64 GB Memory, Server über 1 TB Memory-Verfügbarkeit. Das wird von Datenbanksystemen aber so noch nicht wirklich umgesetzt in der heutigen Technologielandschaft. Das Thema, das man hier sieht, ist, Datenbanken, die großteils aus den 70er Jahren und 80er Jahren kommen, sind optimiert darauf, Disk.io zu minimieren und den Memory möglichst so auszunutzen, dass er als Buffer-Cache für Disk.io dient. Dabei kann man, wenn man In-Memory-Technologien ordentlich verwendet, einen Performance-Vorteil von einem Faktor 10 bis 15 locker erreichen. Mit dieser Idee im Hinterkopf ist Microsoft angetreten mit den SQL Server Produktreihe mit 2012 und jetzt in weiterer Folge auch 2014, diese In-Memory optimierten Technologien in das Produkt einzubauen. Was heißt einbauen? Es geht hier nicht darum, wie man das von anderen Seiten kennt, eigene Produkte auf den Markt zu bringen, die Memory optimiert arbeiten, sondern wirklich die Fähigkeit von memory-optimiertem Arbeiten in den SQL Server selbst zu integrieren und als Gesamtprodukt anbieten zu können. Das Thema bringt einerseits Performance mit sich, es bringt aber auch die Flexibilität mit sich, die notwendig ist, um sowas richtig einzusetzen, und es soll für alle Arbeitsansätze, für alle Szenarien anwendbar sein. Was sind die Key Features dieses Systems? Mit SQL Server 2014 kommt In-Memory OLTP, also sprich die Engine, um memory-optimierte, schnelle, kurztransaktionale Workloads fahren zu können. Es gibt die Erweiterungen in den bestehenden Technologien für Data Warehousing und In-Memory BI Szenarien auf den Frontends. Am Ende sei dann noch kurz erwähnt, ich gehe dann noch darauf ein, Buffer Pool Extensions über Solid State Devices. Ein Szenario aus der Praxis, ohne jetzt wirklich ins Detail gehen zu wollen. Es ging hier um eine Webseite mit einem Session State, einer Session State Logik, sprich einem zentralen System, das die verschiedenen Webserver untereinander koordiniert. Dieses zentrale System war SQL Server 2012 in der Standardausführung. Es ist jetzt mit SQL Server 2014 und der In-Memory OLTP Engine erweitert worden, mit dem Hintergrund, dass die alte Version bei in etwa 15.000 Requests pro Sekunde ihr Limit gefunden hat. Mit der neuen Version sieht man hier diesen 10- bis 15-fachen Sprung, dass jetzt 250.000 Requests pro Sekunde möglich sind. Wie ist die Microsoft-Strategie zum Thema In-Memory-Computing? Es geht hier darum, die In-Memory-Solution zu integrieren ins Produkt, zu schauen, dass ich mit meiner alten Lösung relativ einfach und schnell auf diese neue Technologie umspringen kann. Das bedeutet, dass mein alter Code weiterhin funktionieren muss oder mit geringem Aufwand änderbar sein muss in diese neue Lösung. Es bedeutet, ich brauche Skalierbarkeit out of the box und ich muss eine große Anzahl an gleichzeitigen Transaktionen unterstützen können. Wie schauen die Technologien dazu im Detail aus? Wenn man hier die drei großen Streams unterscheidet, nämlich auf der einen Seite analytische Datenauswertung, dann diesen Spezialbereich Streaming Data und als dritten großen Bereich OLTP, ist hier in der ersten Spalte bei den analytischen, sprich Reporting, Data Warehouse Teilen, SQL Server 2012 schon sehr stark vertreten gewesen mit dem Column Store Index und mit dem Fast Track Data Warehouse bzw. Parallel Data Warehouse. Dann darf man hier natürlich nicht unterschätzen, dass auch die Office Suite gerade mit Excel 2013 und Power Pivot bzw. Power Import und Power Query und Power View hier möglichst viele Features bietet, die ein einfaches Reporting auch über große Datenmengen ermöglichen. Und es kommt jetzt mit SQL Server 2014 hier einiges an Erweiterungen, gerade mit dem Column Store Index und den Dingen, die sich um dieses Thema ranken. Zum Thema Streaming Data, das ein bisschen ein Spezialbereich ist, gab es schon mit SQL Server 2012 Stream Insight, das jetzt mit SQL Server 2014 erweitert wurde. Ich gehe aber auf diesen Bereich nicht näher ein. Und das große neue Thema In-Memory OLTP, das mit SQL Server 2014 unter dem Projektcodenamen Hackathon gelauncht wurde bzw. In diese Engine eingeflossen ist. Was bedeutet jetzt In-Memory OLTP? Das Thema von In-Memory OLTP ist, hochperformante Scale-Up-Lösungen zu bieten, die mit der neuen Hardware, mit den Trends der neuen Hardware umgehen können und entsprechend integriert sind. Es ist hier nochmal zu erwähnen, dass das Key-Feature dieser ganzen Lösung die Integration in den SQL-Server ist. Es ist das gleiche Produkt, es ist die gleiche Installation, es ist das gleiche Management darüber. Die komplette Integration zieht sich von vorne nach hinten durch. Es ist ein Teil der Relational Database Engine, das heißt zum Beispiel auch jedes Backup, das ich mache, nimmt auch meine In-Memory-Daten mit. Ich habe natürlich als Relational Database Engine die volle Möglichkeit, Asset-Compliance zu garantieren, sprich dafür zu sorgen, dass auch in einem Ausfall meine Daten sicher sind. Ich habe die ganze Hochverfügbarkeit integriert und dann aber darüber hinaus die Memory-optimierten Dinge, die bisher problematisch waren im SQL-Server, nämlich Arbeiten ohne Blocks, Arbeiten ohne Latches, Arbeiten ohne B-Trees und Buffer-Pool-Strukturen frei in den Memory hinein und damit die Möglichkeiten, die einem der Hauptspeicher heute bietet und die Geschwindigkeit, die der Hauptspeicher bietet, voll ausnutzen zu können. Die großen Benefits dieser Geschichte sind, dass ich mit sehr, sehr niedrigen Latenzzeiten arbeiten kann. Wir reden hier im alten SQL Server Umfeld zeitweise von Millisekunden, die Queries brauchen. Mit der In-Memory OLTP Engine reden wir von Mikrosekunden und teilweise kriegt man auch Antworten im Nanosekundenbereich zusammen. Also hier ist eine wirklich massive Verbesserung zu spüren. Dann natürlich aufgrund der Latch-Freiheit und Log-Freiheit ist auch der Datendurchsatz gestiegen. Wie ich vorher an dem Beispiel schon gezeigt habe, bis zu 10-15 Mal ist durchaus realistisch. Damit steigt auch die Skalierbarkeit und zwar in erster Linie die Scale-Up-Skalierbarkeit. Und es ist natürlich alles in SQL Server integriert, es ist die gleiche Lizenz, das heißt, es ist auch der Wert, den ich für die Lizenz bekomme, damit deutlich gestiegen. Wie müssen meine Applikationen ausschauen, damit ich das Thema sauber nutzen kann? Das Grundthema von In-Memory Computing, und das kann man nicht laut genug sagen, ist, dass meine Daten in den Memory passen müssen. Es kommen immer wieder Fragen auf mich zu in die Richtung von, was passiert, wenn der Memory ausgeht, kann ich dann auf die Disk wegswappen. Wenn einem in einer In-Memory-Datenbank der Memory ausgeht, ist es so, wie wenn einem in einer normalen Datenbank der Disk Space ausgeht. Die Transaktion kann nicht mehr geschrieben werden, ich kriege Fehlermeldungen. Die Daten, die ich in Memory halten will, müssen in den Memory passen. Das Schöne an einer integrierten Lösung, wie sie SQL Server bietet, ist, dass ich nicht meine gesamte Datenbank in den Memory packen muss. Ich kann mich wirklich darauf beschränken, nur die Daten in den Memory zu bringen, die ich im Memory halten muss und damit den Speicher optimalst ausnützen. Wie es hier auf der Folie so schön steht, alle performance-kritischen Daten sollten im Memory gehalten werden. Das zweite Anforderung, die ich habe, ist, die Applikation sollte OLTP-like sein. Das heißt, sehr kurze Transaktionszyklen, viele gleichzeitige Transaktionen. Das ist vor allem für Handelsapplikationen und Reisereservierungen und ähnliches ein Thema. Data Warehousing hat hier zu gewissem Grad eine Verwendung gefunden, auf die möchte ich aber nicht sehr viel näher eingehen. Es gibt auch dort Szenarien, aber nicht sehr viele. Und erwähnt sei, die Applikation ist einfacher zu portieren, wenn sie mit Stored Procedures arbeitet und wenn die Performance-Probleme, die ich vorher gesehen habe, sich auf ein bestimmtes Subset an Tabellen und Procedures beschränken. Was hier gesagt sein soll damit ist, In-Memory OLTP ist eine sehr gute Technologie, eine sehr empfehlenswerte Technologie, aber sie ist noch nicht dafür geeignet, wirklich alle Szenarien abzudecken. Wie schaut die Architektur darunter aus, wenn man dieses Slide von unten nach oben aufzieht? Aufgebaut ist das alles auf den aktuellen Hardware- und Business-Trends. Total Cost of Ownership muss sinken, das ist ein Thema, das uns seit Jahren begleitet. In der Hardware ist es so, dass die Preise für NVRAM und ähnliches im Fallen sind und weiter im Fallen sein werden. Wir kriegen immer mehr CPU-Kerne auf einen Prozessor drauf. Wir reden heute von 4 Socket-Systemen mit 60 Kernen. Dafür auf der anderen Seite werden die Taktfrequenzen der CPUs nicht mehr höher. Das heißt, wir sind dort jetzt an einem natürlichen Limit angekommen. Diese Trends muss man sich zunutze machen. Und hier gibt es die 4 Säulen, die oben drauf aufgebaut sind in der In-Memory OLTP-Architektur. Das erste ist High-Performance Data Operations. Was heißt das? Es geht darum, die überkommenen Strukturen von Datenpages und Ähnlichem abzubauen, die ja in erster Linie dafür gedacht waren, Disk-IO zu optimieren und hinzugehen zu einer Optimierung für In-Memory-Systeme. Ich komme dann noch im Detail drauf. Das zweite ist Scale-Up. In der alten Architektur, die eben von Disk-Problemen in erster Linie gebunden war, war es nicht so sehr notwendig, auf Memory-Geschwindigkeiten zu achten. Deswegen haben sich dort Dinge eingeschlichen, die jetzt zu Bottlenecks werden können. Es sei ja nur erwähnt, Latches, Page-Latches. Das dritte ist eine ganz wesentliche Säule, auch wenn sie am Anfang sehr klein ausschaut. Effizienz im Ausführen der Business-Logik. Immer mehr Business-Logik landet in der Datenbank in Form von Stored Procedures. Und Stored Procedures sind sehr gut und sind effizient im Datenverarbeiten, aber sie sind nicht effizient im Code-Verarbeiten. Hier hat man sich neue Wege gesucht, um mit weniger Prozessorzeit die gleiche Leistung zu bringen. Und das vierte und einer der größten Features von SQL Server in diesem Umfeld ist, Hybrid-Szenarien zu unterstützen. Ich will keine volle In-Memory-Datenbank. Ich will ein Szenario, das beides kann. Und das ist genau der Punkt, der hier angesprochen ist, Integration in den SQL Server, Integration in die Management-Lösungen von SQL Server. Wir gehen jetzt noch auf jede einzelne dieser Säulen näher ein. Ich möchte hier gleich anfangen mit High-Performance Data Operations. Um Dinge schnell machen zu können, muss man gewisse Einschränkungen akzeptieren. Das mag jetzt am ersten Blick ein bisschen problematisch wirken, in der Praxis ist es nicht so problematisch, wie es ausschaut. Eines der Themen, das man als Entscheidung angenommen hat für die In-Memory OLTP Engine, war ein fixiertes Schema. Alter Tables sind nicht möglich. Man kann eine Tabelle nur neu kreieren, also löschen und neu kreieren. Warum ist das so? Neben diversen Coding-Implementierungs-Guidelines, die da dahinter stecken werden, hat das vor allem den Grund, dass ich in der modernen SQL-Welt vor der OLTP-Engine immer darauf schauen muss, wenn ich ein Query von einer Tabelle mache, ob sich nicht das Schema dieser Tabelle geändert hat. Das heißt, ich muss immer durch die Metadaten durchschauen, Schema-Stability-Logs und ähnliches nehmen. Das alles sind Dinge, die kosten Zeit. und sie kosten Zeit in einem Szenario, wo ich in 95% der Fälle eigentlich gar keinen Grund dafür habe, weil sich die Tabellen eh nicht ändern. Das hat mich herausgenommen, hat gesagt, es gibt einfach keine Möglichkeit, eine Tabelle zu ändern, es gibt kein Alter Table Statement. Dafür braucht man diese ganzen Checks auch nicht mit jedem Query machen. Eine zweite Limitation, die aus diesem Thema herauskommt, ist, es gibt keine Large Object Data Types. Eine Zeile ist beschränkt auf 8060 Bytes. Das hat weniger ein Performance-Issue als mehr das Thema, dass man sagt, In-Memory Engine heißt, ich will nicht große Datenmengen speichern, sondern ich will schnell auf meine Datenmengen zugreifen. Für all jene, die Large Data Types brauchen und trotzdem In-Memory machen wollen, gibt es Umgehungslösungen, dazu muss man sich noch ein bisschen was überlegen. Aber dazu gibt es Blog-Einträge und Technetartikel. Ein weiteres Thema ist Constraint Support. Das mag jetzt für Datenbank-Spezialisten, die seit Ewigkeit mit relationalen Engines arbeiten, ein bisschen seltsam wirken, dass ich keine Foreign Keys und ähnliches unterstützt habe. Aber auch das ist ein Performance-Thema. Dort, wo ich es unterstützen muss, dort, wo ich als Applikation darauf achten muss, kann ich diese Checks in meiner Applikation auch machen. Und überall dort, wo es nicht so wichtig ist oder wo ich von der Code-Logik schon davon ausgehen kann, dass mir eh keine Violations passieren, spare ich mir auch hier wieder viel Zeit, wenn ich sie nicht in der Engine abprüfe. Deswegen sind sie momentan nicht supported, mit Ausnahme von Primary Keys. Und es gibt auch keine Identities, keine Calculated Columns, CLR-Datentypen und ähnliches. Das sind typische Version 1 Limitationen, mit denen man momentan leben muss. Was bedeutet diese Tabelle jetzt in Bezug auf Größe? Nämlich Größe im Sinne von, wie viel Speicher brauche ich tatsächlich dafür. Dazu muss man ein paar Dinge zusammennehmen, nämlich die Tabelle an sich ist die Breite einer Zeile mal der Anzahl der Zeilen. Das kommt jetzt nicht sonderlich verwunderlich. Was man noch dazu rechnen muss, ist, dass ein Index natürlich auch Platz im Memory braucht, und zwar 8 Bytes mal der Anzahl der Index-Buckets, die ich habe. Wir gehen nicht näher darauf ein. Eines der Themen hier ist, der Index, den SQL Server an der In-Memory OLTP Engine verwendet, ist kein B-Tree mehr, weil ein B-Tree auch eine diskoptimierte Struktur ist. Man hat hier den Weg gewählt, möglichst schnell, möglichst effizient einzelne Zeilen rauspicken zu können. Und der beste, schnellste Weg, aus einer großen Anzahl von Datensätzen eine einzelne Zeile rauszupicken, ist eine Hash-Tabelle. Und das ist genau die Basis, auf die In-Memory OLTP aufbaut. Der Index ist in Form von Hash-Tabellen gebaut. Wie schaut das Ganze jetzt aus mit Datensicherheit? In einer Datenbank muss ich die Daten auch irgendwie speichern können und sicherstellen, dass beim Servercrash nichts verloren geht. Ich habe die Möglichkeit, in der In-Memory OLTP Engine Tabellen, deren Daten ich gespeichert haben will, mit einer Durability Schema in Data anzugeben, was bedeutet, dass die Daten Full Asset Compliant auch abgespeichert werden. Alternativ kann ich für Daten, die nicht wichtig sind, also die typischen Transient Data oder Temp Daten, auch eine Durability mit Schema Only angeben. Das bedeutet, die Tabelle an sich und die Tabellenstruktur ist zwar persistiert, aber die Daten in der Tabelle nicht. Um diese Schema und Data Daten zu speichern, gibt es eine eigene File Group im SQL Server. Das heißt, ich muss tatsächlich eine zweite File Group anlegen, die heißt Memory Optimized File Group. In dieser sind spezielle Files drinnen, Data und Delta Files, die dazu gemacht sind, möglichst effizient mit dieser Art von Daten umzugehen. Einer der wichtigen Punkte dabei ist, und das muss man sich auch überlegen, wenn man Schema und Data verwenden möchte, das System arbeitet genau wie jeder andere Datenzugriff im SQL Server durchs Transaction Log. Das heißt, ich kann den schnellsten Memory der Welt haben, wenn mein Transaction Log auf einer langsamen Disk liegt, werde ich dort mein Bottleneck wiederfinden. Also hier besondere Vorsicht geboten. Das Ding integriert vollständig ins normale SQL Server Transaction Log. Kommen wir damit zur zweiten Säule, Frictionless Scale-Up. Was sind die Überlegungen, die dahinter stehen? Ich muss das System nach oben skalieren. Da stehen gewisse Dinge dagegen, vor allem in hochparallelisierten Systemen wie den vorher erwähnten 60 und mehr Kernsystemen. Die Idee, die man hier mit In-Memory OLTP verfolgt hat, ist, vom pessimistischen Ansatz der alten Datenbanken abzugehen und einen optimistischen Ansatz zu wählen. Was heißt das? In den alten Datenbanksystemen war es so, dass ich für jede Änderung und jeden Lesezugriff einen Log auf einen Datensatz genommen habe, beziehungsweise für die physische Stabilität einen Ledge dafür genommen habe. Diese Koordination von Logs und Ledges ist ein enormer Aufwand, vor allem auf Vielkernsystemen. Dafür, dass ich in 99% der Fälle keine Konflikte habe. Diesen Aufwand hat man versucht zu minimieren. Die Idee, die man heute verfolgt, ist, es gibt keine Logs, es gibt keine Ledges, alle Reads passieren parallel, alle Writes passieren parallel und erst beim Committieren einer Transaktion kann es dadurch zu einem Konflikt kommen. Und das verhält sich für eine Applikation sichtbar ähnlich wie ein Deadlock früher. Eine der Transaktionen bekommt einen Fehlercode zurück und kriegt ein Rollback. Was bedeutet das für die Applikation? Ich muss sauberes Deadlock-Handling umsetzen, weil ich jetzt damit rechnen muss, dass ich mit Write-Write-Conflicts öfter in diese Situation komme. Wie funktioniert das intern? Man ist zu dem Konzept übergegangen, mehrere Versionen des gleichen Datensatzes in Memory zu halten und jeweils immer einen neuen anzulegen, wenn sich was verändert, und dann den alten rauszulöschen, sobald keiner mehr darauf zugreift. Was hat das für eine Auswirkung auf den Transaction-Level? Ich kann nicht jeden bisher bekannten Isolation-Level mit sowas fahren. Snapshot, Repeatable Read und Serializable sind einfach. Die haben alle hinten nach zur Commit-Zeitpunkt eine Validierung und eine Retry-Logik für den Fall notwendig, dass dort ein Write-Write-Konflikt auftritt. Die zwei Levels, die hier fehlen, und das sei ganz explizit gesagt, sind Read-Committed und Read-Uncommitted, weil diese zwei einer No-Log-No-Ledge-Strategie entgegenstehen. Das heißt, man muss mit diesen hier genannten Leveln auskommen und seine Applikation dementsprechend anpassen. Wie passiert jetzt Concurrency-Control in der In-Memory-OLTP-Welt? Ich habe einen Multiversion-Data-Store. Was bedeutet das? Ich kann vom gleichen Datensatz mehrere Versionen nebeneinander in Memory halten. Ich habe Snapshot-basierende Isolationen. Was bedeutet das? Das heißt, zum Beginn meiner Transaktion sehe ich einen konsistenten Datenstand und das ist der Stand, den ich bis zum Ende meiner Transaktion sehen werde. Und es gibt keine TempDB. Alles, was passiert, passiert in Memory. Das System ist optimistisch. Keine Logs, keine Ledges, keine Context-Switches, kein Blocking. Die Transaktion läuft von vorne bis hinten durch, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Commit-Statement absetze, wo ich dann eine Validierung des gesamten Datenbestandes tun muss und schauen muss, ob eh alles passt oder ob ich in einen Konflikt laufe. Und die Konflikt-Detection passiert am Ende der Transaktion, ähnlich wie es früher mit Deadlocks war, was in dem Fall jetzt aber heißt, es gibt keine Deadlocks mehr, weil ich beim Commit sowieso dann einen Write-Write-Konflikt kriegen kann und ohne Logs kein Deadlock. Die Isolation Levels habe ich vorher schon kurz angesprochen. Snapshot, konsistente Reads am Anfang der Transaktion. Writes sind sowieso immer konsistent, werden zum Ende der Transaktion überprüft. Repeatable Reads haben einen etwas anderen Charakter. Hier geht es darum, dass ich am Ende der Transaktion noch einmal prüfe, ob ein Datensatz, den ich gelesen habe, auch tatsächlich wieder so lesbar wäre. Ansonsten steckt die Transaktion fehl. Und Serializable lässt keine konkurrenten Transaktionen zu. Das heißt, der Commit-Zeitpunkt wird überprüft, ob alles noch genauso ist, wie es am Anfang war. Wenn dem nicht so ist, dann fehlt die Transaktion hier. Wie setze ich das System jetzt richtig ein? Es gibt keine Locking-Hints im In-Memory-OLTP. Ich muss den Isolation-Level bereits am Anfang meiner Transaktion setzen und der gilt. Es ist notwendig, Retry-Logik zu implementieren, ähnlich wie es früher für den Fall von Deadlocks war. Und ich muss darauf achten, dass ich keine langlaufenden Transaktionen habe, weil in dieser Multiversion-Systematik eine langlaufende Transaktion die Gefahr viel höher birgt, dass ich in einen Konflikt hineinlaufe. Kommen wir damit zum dritten großen Thema, Effizienz der Business-Logik. Was ist die Idee hier hinter? Interpretierter T-SQL-Code ist eine gute Sache, wenn es um Applikationen geht, die primär auf Datenzugriff ausgerichtet sind. Es ist keine gute Sache mehr, wenn ich sehr viel transaktionale Logik, Applikationslogik in der Datenbank habe. Was Microsoft sich hier überlegt hat mit SQL Server 2014 und der In-Memory OLTP Engine, ist ein System, um die grundlegende Struktur eines x64-Prozessors auszunutzen, auch für Stored Procedures. Im Unterschied zu den normalen SQL Stored Procedures werden diese speziellen Stored Procedures in einen C-Code umgewandelt und kompiliert. Das heißt, sie laufen wirklich native im Maschinencode. Was bedeutet das? Die Performance von solchen Stored Procedures ist deutlich höher, als es bei T-SQL Code ist. Und hier ist Performance auch gemeint im Sinne von Verbrauch an CPU-Ressourcen. Es heißt aber, dass ich meine Applikationen migrieren muss. Das Surface Area einer Native Compiled Stored Procedure ist sehr ähnlich wie eine Stored Procedure in T-SQL auch. Es ist genauso ein Create Procedure Statement mit ein paar anderen Parametern, aber das Surface Area ist eingeschränkt. Ich kann in einer native kompilierten Stored Procedure nur In-Memory-Tabellen lesen. Diese Einschränkung ist extrem wichtig aus Performance-Gründen. Weil auch hier muss ich mich darauf verlassen können, dass Schemastabilität herrscht. Hier muss ich mich darauf verlassen können, dass ich nicht in ein Locking und ein Latching komme. Warum ist das so wichtig? Weil eine der Ideen hinter diesen Native Compiled Stored Procedures die ist, dass ich mich auf einen Prozessorkern setzen kann und von diesem Prozessorkern nicht mehr hinuntergehen muss, bis meine Procedure wirklich fertig ist. Das heißt, die Procedure kann 1:1 auf einem Kern durchlaufen und muss nicht dazwischen auf einen Scheduler warten. TSQL-Konstruktionen sind in Native Compiled Stored Procedures limitiert, das heißt, nicht jede Art von Select Statement, die ich gewohnt bin, kann ich Native Compiled machen. Ein großer Unterschied ist auch der Art, wie Statistiken gemacht werden. In Stored Procedures im typischen TSQL ist es so, dass Statistiken ja abgedatet werden regelmäßig und sich die Querypläne für die Stored Procedures dadurch ändern können. Bei Native Compiled Stored Procedures ist es so, dass die Statistiken zum Zeitpunkt des Kompilierens der Stored Procedure herangezogen werden und dann fix bleiben. Warum ist das so? Auch hier reden wir wieder von Performance. Weil ich nicht bei jedem Aufruf überprüfen will, ob sich die Statistiken geändert haben. Das System bleibt einfach stabil und geht davon aus, die Statistik hat sich nicht geändert und spart damit Zeit. Flexibilität ist auch hier ein bisschen limitiert. Gerade auch hier das Problem, es gibt kein Alter Procedure Statement, ähnlich wie bei den Tabellen. Ich bin fixiert darauf, ich kann damit Drop und Create eine neue anlegen, aber ich kann eine Stored Procedure nicht mehr im Nachhinein verändern. Gut, wie greife ich jetzt auf memory-optimierte Tabellen zu? Ich habe zwei Wege, wie ich diese Daten lesen kann. Der eine Weg ist der klassische Weg des interpretierten T-SQL-Codes. Wie funktioniert das? Nachdem wir hier in einer integrierten Lösung sind, funktioniert das sehr einfach. Und im Zweifelsfall bekomme ich als Anwender nicht mal mit, dass ich gerade eine memory-optimierte Tabelle lese. Was bedeutet das? Ich kann in mein Management Studio gehen, ich kann meine OLTP-Connection aufmachen, ich kann einfach ein Select-Statement gegen eine memory-optimierte Tabelle absetzen und das wird funktionieren. Es ist nicht ganz so performant wie die Alternative über die Native Compiled Stored Procedures, dafür habe ich das gesamte T-SQL Surface Area zur Verfügung und kann damit arbeiten. Die Alternative ist, wenn ich Native Compilierte Stored Procedures verwende, dann habe ich die volle Performance, aber ein limitiertes Surface Area. Und es sei hier auch der eine Punkt sehr wichtig erwähnt. In Native Compiled Stored Procedures habe ich schon gesagt, dass ich nur memory-optimierte Tabellen zugreifen kann. Was bedeutet, wenn ich Join Queries machen möchte zwischen memory-optimierten Tabellen und non-memory-optimierten Tabellen, muss ich interpretiertes T-SQL verwenden. Dort kann ich das allerdings ohne Einschränkungen einfach tun, so als wären beide Tabellen normale SQL-Tabellen. Wo verwende ich was? Interpretierten Access in erster Linie bei Ad-Hoc-Queries, bei Reporting-Queries, für Migrationsszenarien, wo ich möglichst schnell migrieren möchte und auch dort, wo ich gemischte Szenarien habe. Memory-optimierte Native-Compiled-Procedures dort, wo ich mit OLTP-Operations arbeite, wo es wirklich auf die letzte Performance ankommt. Wo sind jetzt meine Performance-Gewinne aufgehoben? wo kommen sie her? Wenn man sich das SQL-Schaltbild ein bisschen anschaut, sieht man hier die Überblicksweise, wo sich Dinge geändert haben, wo Dinge dazugekommen sind. Der Weg des normalen SQL, T-SQL Accesses, geht hier die rechte Spalte hinunter, wie man es gewohnt ist. Mit dem einen Zusatz, der dazugekommen ist, dass ist diese Query Interop-Schiene, die aus dem normalen T-SQL heraus auf die Tabellen zugreifen kann. Wo die Optimierungen passiert sind, ist in dem Bereich dieser rechten Box bzw. der dunkelgrauen in der linken unteren Ecke. Das ist die In-Memory OLTP Engine. Hier halten sich die Native Compiled Procedures auf, hier halten sich die Tabellen auf. Das heißt, hier passiert die ganze Magie. Was man hier auch sehr schön sieht, ist, dass die Daten hier auf eine eigene Filegruppe schreiben und ins Transaction Log. Das Transaction Log hiermit wichtig. Man hat sich zwar viel Mühe gegeben, die Log Records klein zu machen und die Bandbreite dementsprechend runter zu optimieren, aber ich habe noch immer die Log Write Latency, auf die ich aufpassen muss. Checkpoints, ähnlich wie schon beim SQL Server, laufen im Hintergrund asynchron. Das heißt, die Geschwindigkeit der Memory Optimized Table File Group ist nicht relevant für die Geschwindigkeit meiner Transaktionen. Sie ist ausschließlich relevant für das Recovery der Datenbank. Ein wichtiger Hinweis, der hier unbedingt gemacht werden muss, ist dieser obere Bereich. Der ganze Bereich des Netzwerkzugriffs, der Verbindungslogik, Login-Logik und Ähnlichem wurde von der In-Memory OLTP Engine nicht angegriffen. Das bedeutet, wenn ich viel Netzwerktraffic habe, viele kleine Verbindungsaufbauten habe, verliere ich dort wahrscheinlich mehr Zeit als in der Datenbank selbst und hier kann mir das System nicht helfen. Gut. Was sind die Benefits, die ich habe, wenn ich In-Memory OLTP verwende? Ich kann mit extrem niedriger Latenzzeit arbeiten, wenn ich es richtig einsetze. Ich bekomme viel mehr Performance heraus. Ich habe eine viel bessere Skalierbarkeit, weil ich die Prozessoren und die Memory besser auslasten kann. Und ich habe mit der gleichen Lizenz, mit den gleichen Lizenzkosten, eine viel größere Bandbreite zur Verfügung, auf die ich eingehen kann. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe die SQL Server Engine mit meinen gewohnten T-SQL-Systemen auf der einen Seite und meiner neu dazugekommenen integrierten OLTP-Engine auf der anderen Seite. Das sei nochmal ganz wichtig erwähnt, es ist kein eigenes Produkt, ich habe keine eigene Installation, das ist der gleiche SQL-Server, der nach oben hin genauso wieder ausschaut. Das ist auch ganz essentiell, wenn man sich den letzten Bereich anschaut, nämlich die Integration in das System und die damit verbundenen Hybrid-Szenarien. Wenn man sich überlegt, dass die In-Memory OLTP Engine in den SQL Server integriert ist, kommen diese ganzen Systeme, die jetzt nebenbei in der Tabelle angeschoben sind, eigentlich als No-Nah-Antwort heraus. Memory Management ist integriert in SQL Server, das heißt, ich kann Resource Governor verwenden, ich kann meine Pools verwenden, das funktioniert auch für die In-Memory OLTP Engine. Query Optimization verwendet den gleichen Query Optimizer, den der SQL Server normalerweise verwendet, nur halt jetzt erweitert um In-Memory-Produkte. Meine ganze Hochverfügbarkeitslösung ist integriert in die Hochverfügbarkeit von SQL-Server, insbesondere in die Always-On-Availability-Groups und Failover-Cluster-Instances. Natürlich sind Backup und Restore hier voll integriert. Das heißt, ein Backup meiner Datenbank, ein Restore meiner Datenbank hat alle Memory-optimierten Filegruppen immer mit dabei, ohne dass ich mich extra um etwas kümmern muss. Erwähnt hier zur Hochverfügbarkeit sei bitte nur, Database Mirroring ist deprecated, Database Mirroring ist nicht supported für In-Memory OLTP Engine. Monitoring und Troubleshooting. Ich habe den gleichen Weg wie für alles andere auch. Ich habe meine Integrated Catalog Views, ich habe meine DMVs, ich habe meine Performance Counters, Extended Events. Alles, was ich bisher gewohnt war aus dem besonderen SQL Server, habe ich auch mit meiner In-Memory OLTP Engine. Und ich habe die ganze Integration und Interaktion mit den Non-In-Memory-OLTP-Objekten, sprich anderen Tabellen, Join-Operationen und sowas, durch mein Interactive SQL Query Interop. Worauf ich natürlich jetzt sehr viel größeren Wert legen muss bei dieser ganzen Geschichte, ist Memory. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, heißt In-Memory hier auch, wenn mir der Speicher ausgeht, habe ich ein Problem. Ähnlich wie bisher, wenn mir die Disk ausgeht. wenn ich mehr Zeilen einfüge, als in meine Memory passen, kriege ich einen Transaktionsfehler. Wenn ich beim Recovery versuche, mehr Daten in den Memory zu laden, als in den Memory passen, kommt die Datenbank nicht online. Und wenn ich fast den gesamten Memory aufbrauche, passiert es mir natürlich, dass der Rest von meinen OLTP-Workloads auf einmal keinen Bufferpool mehr zur Verfügung hat. Und die werden langsam oder kriegen dort Fehler. Wie gehe ich mit dem Thema um? Zuerst einmal ins Error-Log schauen, DMVs durchschauen, schauen, wie viel Memory braucht meine OLTP-Engine wirklich, die In-Memory-OLTP-Engine, und dementsprechend dann entweder zusätzliche Memory dazufügen, Tabellen vielleicht nicht ganz in den Memory legen oder langlaufende Transaktionen, die Memory verbrauchen, versuchen anders zu lösen. Ein bisschen was überlegen muss man sich auch zum Thema Storage, wenn man In-Memory-OLTP mit Datensicherheit machen möchte. Für die Datenfiles an sich braucht man ungefähr 2 bis 3 Mal so viel Speicher wie für normale Tabellen. Woher kommt das? Das hatte das mit der internen Speicherungsstruktur von der In-Memory-OLTP-Engine zu tun. Das würde jetzt aber zu weit führen, darauf im Detail einzugehen. Man kann sich für die Datenfiles darauf einrichten, dass hier nur sequenzieller I/O passiert. Das Wichtige an dieser Sache ist, dass diese Daten sequenziell gelesen und geschrieben werden, dass man seine Spinnen dementsprechend darauf auslegt. Weil beim Startup des Servers müssen die ganzen Daten in den Memory geladen werden, sprich die Startup-Time hängt essentiell davon ab, wie schnell ich die ganzen Daten von der Disk zurückholen kann. Anders ist die Sache beim Transaction-Log. Ich brauche zwar, wie schon erwähnt, weniger Transaktionslog-Speicher pro Transaktion, als ich es mit normalem T-SQL brauchen würde, aber ich muss trotzdem beim Commit auf die Transaktionslog-Disk warten. Das heißt, es ist hier unbedingt zu empfehlen, wenn man Durable-Daten haben möchte, Solid-State-Disk oder Solid-State-Devices zu verwenden fürs Transaktionslog. Zusammengefasst, was man mit der In-Memory-OLTP-Engine in SQL Server 2014 bekommt, ist eine High-Performance-Architektur für OLTP-Workloads, die voll in den SQL Server integriert ist und auf die aktuellen Hardware-Trends aufbaut. Ich bekomme einen höheren Datendurchsatz, ich kann mehr Transaktionen parallel fahren. Das passiert dadurch, dass ich alles auf Memory optimiert habe, mit Hash-Indexes, mit keinem Bufferpool mehr, mit tatsächlich nur noch In-Memory-Pointer-Verweisen. Ich habe den native kompilierten Code, der mir den Verbrauch an CPU reduziert. Ich habe Optimistic Concurrency Control, um Locking und Latching auszublenden. Und mit Query Interop die Möglichkeit, relativ schnell mit relativ wenig Aufwand bestehende Applikationen dorthin zu migrieren. Und natürlich, es ist Teil von SQL Server, man kann es nicht oft genug sagen, es integriert in den SQL Server, es hat das gleiche Management, die gleiche Administration, die gleiche Development Experience, es ist der gleiche Code. Kommen wir zum zweiten großen Thema der Präsentation. Es hat sich nicht nur in der In-Memory-OLTP-Engine etwas geändert, sondern auch im Data Warehousing-Umfeld. Ich möchte das Thema nur sehr kurz halten, um hier meine Zeit nicht zu überziehen. Es gibt ja schon in SQL Server 2012 die Variante des Column Store Indexes, wo Daten nicht wie in alter Zeit zeilenweise pro Page gespeichert werden, sondern spaltenweise pro Page gespeichert werden. Hier hat es eine große Änderung gegeben, dass in früherer Zeit ein Column Store Index eine Read-Only-Aktion war. Heute ist es so, dass mit dem Clustered Column Store Index auch beschreibbare Tabellen in dieses Format gebracht werden könnten. Ich möchte, wie gesagt, nicht im Detail darauf eingehen. Die Daten werden hier spaltenweise gespeichert, nicht zeilenweise, was dazu führt, dass ich es natürlich hochgradig komprimieren kann. Wenn ich zum Beispiel Ländercodes speichere in einem System, dann ist es relativ einfach, die Ländercodes zu komprimieren, weil in 90% der Fälle sowieso die gleichen Daten drinnen stehen. Die Daten werden in Segmenten gelagert, auch das ist nicht neu, das war schon in SQL Server 2012 so. Diese Segmente werden extra komprimiert und extra abgerufen. Wie gesagt, ich gehe nicht näher darauf ein. Der größte Fortschritt im Column Store Bereich, und das kann man nicht hoch genug hervorheben, ist, dass der Column Store darauf aufgebaut wird, im Batch-Modus zu arbeiten. Das heißt, es wird nicht eine einzelne Zeile verarbeitet zum Query Optimizer, sondern ein gesamter Batch von ungefähr 1000 Zeilen. Damit habe ich bessere Parallelisierbarkeit, höhere Effizienz und einfach eine schnellere Durchlaufzeit grundsätzlich. Das ist auch dafür gebaut, dass diese Daten in den Prozessor-Cache fallen können, damit Hash-Joins und ähnliches schneller funktionieren und die CPU-Overheads reduziert werden. Die wesentliche Neuerung hier kommt jetzt mit dem Clustered Updatable Column Store Index, der zwei Dinge bringt, nämlich einerseits, dass ich jetzt die Tabellen noch updaten kann, das ist die wichtige Voraussetzung hier. Die zweite Sache ist aber auch, dass ich damit keine anderen Indexe mehr brauche und damit den Speicherbedarf, den diese Tabellen haben, auch durch die Komprimierung, die Column Store bietet, extrem reduzieren kann. Wenn man sich das im Vergleich anschaut, eine Tabelle, die normalerweise 19,5 GB hatte, kann ich mit einem Clustered Column Store Index im guten Fall bis auf 1,5 GB reduzieren. Den Rest der Tabelle überlasse ich Ihnen, sich im Detail anzuschauen. Die Zahlen sind relativ beachtlich. Was noch erwähnt sei hier ist, auch der Column Store Index ist eine In-Memory-Technologie, zwar im Unterschied zur In-Memory-OLTP-Engine nicht darauf ausgelegt, dass ich nur In-Memory arbeite, aber doch sehr darauf ausgelegt, dass ich die Daten In-Memory halten kann, um die volle Performance zu bekommen. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, wie Insert und Update in dem Fall jetzt funktionieren. Hier sollte man mal eine eigene Session darüber machen, beziehungsweise gibt es dafür eigene Videos online. Kurz zusammengefasst, was sind die Erweiterungen im Column Store Index? Clustered Updatable, das heißt, ich habe die Tabellen nicht mehr read-only in dem Moment, wo ich einen Column Store draufbaue. Ich kann sie jetzt auch für Updates verwenden. Es gibt Data Compression, die früher schon im Column Store war, jetzt damit für die gesamte Tabelle. Und die ist wirklich beachtlich. Und Batch Aggregation Modes für schnelleres Query Processing. Wofür verwendet man sowas? Real-Time Data Warehouse ist hier das Thema. Ich brauche nur mehr diesen einen Index für alle Query-Szenarien. Egal wie ich auf die Daten zugreife, es wird immer schnell. Das ist die Grundidee dahinter. Und man verwendet es auch gerne für Dinge, wo ich Disk Space einsparen will, so wie große Log-Tabellen oder ähnliches. Eine Datenkomprimierung von 5 bis 15-fach natürlich einen entsprechenden Mehrwert auch auf der Disk Space bietet und nicht zu erwähnen auch an Backup-Durchlaufzeiten. Damit möchte ich das Thema In-Memory-Technologien für heute beenden. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen guten Überblick bieten können über die Neuerungen, die SQL Server 2014 und die In-Memory-OLTP-Engine hier bieten. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich auf die SQL Server Website zu begeben. Sie können dort die neue Version testweise downloaden und ausprobieren. Ich bin mir sicher, sie wird Ihnen gefallen.